Moinsen und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Bevor wir in das heutige Interview starten, hier noch ein absoluter Geheimtipp. Die wirkungsvollsten Gamechanger im HR. Tipps aus der Praxis für die Praxis. Dazu haben wir von We Like You eine Expertendiskussion vorbereitet. Wann? Am Donnerstag, den 11. April 2024 um 12 Uhr mittags. Wo? Online. Link dazu findest du in den Shownotes. Wer ist mit dabei? Neben mir darf ich Stefanie Ballorf und Arthur Reich begrüßen. Ann-Kathrin de Moy moderiert unsere Diskussion. Sichere dir jetzt einen kostenfreien Platz und sei dabei, wenn wir praxisrelevante Tipps diskutieren, die du dann direkt in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst. Einfach und klar. Ich freue mich über deine Teilnahme. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Expertendiskussion mit Stefan. Bis zum 11.04. und jetzt viel Freude mit einer weiteren Episode im Ja klar Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Folge darf ich Annette Raschke begrüßen. Annette leitet seit 2020 das Marketing und die Agenturservices der Index-Gruppe. Sie ist gelernte Werbekauffrau und studierte Techniksoziologin. Im Laufe ihres Berufslebens hat sich Annette mit so ziemlich allen Facetten der Kommunikation auf Unternehmens- und Agenturseite beschäftigt. Ihr ist früh aufgefallen, dass Unternehmen zwar viel in die Produktwerbung investieren, das Thema Personalmarketing aber leider nur sehr stiefmütterlich behandeln und somit echte Chancen verspielen. Deshalb hat sie sich schon vor über 10 Jahren auf Employer Branding und Consulting spezialisiert. Guten Morgen aus Mannheim-Seckenheim, wie immer im Ja-Klar-Podcast. Ich glaube, den Zuhörern geht das schon fürchterlich auf den Keks, wenn ich das erzähle. Ist aber wirklich so. Ich habe heute die Annette Raschke zu Gast und weiß, dass sie auch im Homeoffice heute ist. Annette, sei gegrüßt am frühen Morgen. Wo bist denn du genau?
Hallo Stefan, ein ganz, ganz liebes Hallo aus Berlin.
Dann senden wir heute, wir hatten heute schon eine weitere Aufnahme, da waren wir im Süden der Republik, jetzt sind wir im Osten der Republik in der Hauptstadt unterwegs. Demnächst sind wir auch wieder international mit dem Ja klar Podcast, aber heute wollen wir uns mit der Annette, ihr habt es in der Anmoderation schon gehört, sie ist Expertin im Bereich Employer Branding. Und nein, wir wollen jetzt nicht die nächste Agentur hier jetzt auf die Bühne holen. Wir hatten in diesem Podcast schon 2, 3 Folgen zum Thema Employer Branding, denn mit der Annette möchte ich tatsächlich etwas tiefer reingehen und sie als allererstes fragen, warum haben das Unternehmen eigentlich immer noch nicht kapiert, dass Employer Branding, also sich auch ein Stück weit bei den Mitarbeitern zu bewerben, warum haben die das eigentlich immer noch nicht kapiert? Das ist doch eigentlich wichtig, oder nicht?
Ja, ich verstehe persönlich gar nicht, wer sich heutzutage noch leisten kann, kein Employer Branding zu haben. Weil wenn man im Schnitt so ein bisschen überlegt, je nach Position kostet so eine unbesetzte Stelle so 30.000 Euro pro Jahr. Und wenn ich mir überlege, was ich für KPIs habe, ne, Time to Hire, Cost per Hire, Cost per Click etc. Also einfach Personalsuche ist hölle teuer. Und dann sollte ich A, natürlich die Leute, die ich bei mir habe, binden und dann natürlich dafür sorgen, dass wenn Leute gehen, sie so gehen, dass sie nicht negativ übers Unternehmen sprechen. Das heißt, ne, wenn keiner weiß, wer ich als Unternehmen bin, was ich Tolles mache und warum man bei mir arbeiten sollte, wenn ich die Fragen nicht beantworten kann, kann es auch kein Kandidat und dann kriege ich auch keine qualifizierten Leute.
Es sind ja irgendwie gefühlt sind das ja super einfache Fragen, ne? Aber meistens machen die Unternehmen dann ja irgendwie eine Komplexität draus. Warum können Unternehmen aus deiner Sicht, und du bist jetzt in einer Agentur unterwegs, du siehst viele verschiedenste Firmen, Unternehmen aller Größen, verschiedenste Persönlichkeiten, die das vorantreiben. Im Kern für dich, warum können die Menschen diese Fragen nicht beantworten im Vorfeld?
Ich glaube, ein Stück weit stehen die Unternehmen sich noch selber im Weg. Und es ist nach wie vor, ich glaube, jeder HRler, dem spreche ich aus der Seele, das ist einfach was, am Personal wird immer schnell gespart. Und die Personaler, die Rolle hat sich heutzutage so krass gewandelt, dass die im Prinzip das Thema Employer Branding immer mit auf den Tisch gekriegt, geballert bekommen. So, hier, mach mal nebenbei ein bisschen Employer Branding. Oder noch besser, die setzen Werkstudenten ran und sagen, hier, mach mal eine Recherche, such mal irgendwie eine Agentur, die uns unterstützen kann beim Employer Branding und mach das mal so ein bisschen nebenbei. dass das aber ein strategisches Thema ist, was eigentlich in der Geschäftsführung angesiedelt gehört und was im Prinzip bräuchte auch alle Player mit drin, alle Führungskräfte, ich brauche das Marketing, ich brauche die Unternehmenskommunikation, ich brauche Betriebs- oder Personalrat, ne, ich brauche wirklich die Stakeholder, die Personal auch einstellen und ich brauche natürlich die Mitarbeiter, ne, für die ich rekrutiere, für deren Teams, ne, weil sonst passen die Leute nicht ins Team und dann ist irgendwie auch schlecht.
Und ich glaube, da liegt jetzt der Kasus Knacktus und da bin ich tatsächlich gespannt, wie ihr das von Index oder wie du das mit deinen Kunden auch umsetzt, denn du hast jetzt schon viele verschiedene Gruppen genannt, die da ein Stück weit mit teilhaben müssen, ne, die sogenannten Stakeholder. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, natürlich brauchen wir Personaler da, wie bei vielen Themen auch, brauchen wir natürlich die volle Unterstützung aus der ersten Führungsebene. Lass uns vielleicht aber nochmal, bevor wir darauf eingehen, also auf den Prozess und wie man das umsetzen kann, dass es am Ende des Tages auch wirklich gut wird und nicht irgendwie so ein Kappes. Ich glaube, die von mir geliebte Sparkasse hat das mal gemacht. Ich als ehemaliger Volksbank-Azubi und Mitarbeiter darf das ruhig sagen, das mit den Fähnchen und sowas, ne? Das wird ja auch immer ganz gerne mal genutzt. Ich glaube, dafür gab es auch einen Preis. Also umgekehrt, so ein bisschen für das schlechteste Personalmarketing des Jahrtausends, irgendwie sowas, das suche ich nochmal im Nachgang raus. Warum hat das einen CEO? Was denkst du, wenn du auch mit Geschäftsführern sprichst, warum ist es da, warum ist der Schmerz da noch nicht groß genug?
Ja, ich glaube, noch kriegen sie die Stellen so halbwegs besetzt, ne? Und ja, viel funktioniert auch so ein bisschen mit Empfehlungsmanagement. Das klappt eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Wenn das Unternehmen einiges richtig macht, dann kriegt man über Empfehlungen noch ganz gut Kandidaten. Aber ich glaube, der Schmerz ist noch nicht groß genug. Also ist schwer vorstellbar, wenn man sich mit dem Personalmarkt auseinandersetzt, sich die Zahlen anschaut. Will ich jetzt nicht alles wiederholen, Fachkräftemangel, demografischer Wandel etc. Eigentlich weiß es jeder. Und meines Erachtens nach muss man besser gestern als heute mit Employer Branding anfangen, weil es eben so viel mehr ist, als nur einen einzelnen Prozess aufzubauen, sondern einfach wirklich ein Branding, was sich eben nicht von heute auf morgen umsetzen lässt. Und vor allen Dingen, weil es was ganz, ganz Essentielles ist fürs Unternehmen, für die Kultur, für das Wesen, für die Identität. Na, da muss man einfach viel Arbeit reinstecken, um zu wissen, wer man ist, für was man steht, was man erreichen will. Und man muss seine eigenen Leute einfach mitnehmen und kann nicht einfach nur irgendwelche Kampagnen machen, die nach außen bringen und sich dann wundern, warum die Leute, die kommen, gleich wieder gehen.
Ja. Wo startet ihr da, wenn ihr tatsächlich einen Auftrag generiert habt und jetzt sagt eine Firma, sagt, yo, mit der Annette schießen wir das Thema jetzt wirklich mal vom Tisch. Wir haben's verstanden. Wir wollen dem Mitbewerb wollen wir eine Nasenspitze voraus sein, dass wir am Ende des Tages wirklich ein Employer of Choice sind, so wie es dann so schön heißt, sodass sich die Leute tatsächlich wieder ein Stück weit bei uns bewerben, weil sie uns als geilen Laden empfinden. Wo startet ihr da? Was analysiert ihr als allererstes?
Ich glaube, du hast mir gerade schon einen super Ball zugespielt, Stefan. Danke dafür. Das ist eine Benchmark-Analyse. Mhm. Ja, also ich will keine Werbung machen. Wir haben aber eine eigene Anzeigendatenbank, wo wir 67 Millionen Stellenanzeigen auswerten. Jedes Jahr und zwar in 10 europäischen Ländern. Das heißt, ich glaube, wir können ganz gut behaupten, dass wir den Arbeitsmarkt gut kennen. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, wo sitzt denn unser jeweiliger Kunde, in welcher Region, wen sucht er überhaupt für Positionen und wer ist überhaupt sein Wettbewerb um Arbeitnehmer. Das sind ja nicht unbedingt nur branchengleiche Unternehmen, sondern es kann was komplett anderes sein. Und erstmal muss ich wissen, mit wem battle ich denn um die Top-Talents. Ne? Ja. Dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, wen suche ich überhaupt, ne? Und wer passt zu mir. Ist eben nicht mehr so einfach wie vor 10 Jahren, wo ich den Diplomabsolventen gesucht habe oder den klassischen Master-Absolventen, sondern das sind mitunter Quereinsteiger, die absolut essentiell wichtig sind heutzutage. Ich muss mir Gedanken machen, was sind Must-Haves, was sind Nice-to-Haves von Kandidaten, was kann ich denen beibringen? Ich muss mir frühzeitig überlegen, kann ich den eigenen Nachwuchs selber irgendwie ranziehen? Und was natürlich ganz wichtig ist, wir machen erstmal eine Bestandsaufnahme, wenn wir mit dem Kunden zusammenarbeiten. Das heißt, ich habe jetzt kein Employer Branding Angebot, was ich aus der Tasche ziehe und sofort sagen kann, hier, das ist unser Employer Branding und das koste ich Summe X, sondern ich muss ja erstmal gucken, wo steht das Unternehmen, was ist schon da, worauf kann man aufbauen und was ist da eigentlich los, ne? Also gehe ich wirklich sofort los und gehe in die Markenentwicklung rein oder muss ich tiefer gehen und erstmal schauen, okay, gibt's überhaupt ein Leitbild, gibt's eine Vision, gibt's eine Mission, wie sieht's mit der Zufriedenheit aus der Mitarbeitenden, gibt's schon Umfragen, das heißt, wir machen natürlich auch Mitarbeiterumfragen, Fokusgruppen, Workshops, Zielgruppenwettbewerbsanalysen und ich gehe auch Tatsache in die Führungskräftetrainings und schaue mir an, was ist denn da für ein Führungsverständnis im Unternehmen und arbeite dann auch ganz eng mit den unteren Führungsebenen zusammen, dass die eben im Prinzip den Spirit oder den Way des Unternehmens auch weitergeben und leben vor allen Dingen. Das ist, glaube ich, ganz essentiell wichtig.
Wann kommt da idealerweise, weil die Zielgruppe dieses Podcasts sind natürlich immer wieder wir Personaler, wie unterstützt ihr denn uns Personaler? Weil du hast es ja vorhin schon richtig gesagt und so kenne ich das auch. Oh Mist, wir müssen mal ein bisschen mehr im Employer Branding machen. Stefan, kannst du da mal irgendwie kurz recherchieren oder eine von deinen Werkstudierenden oder so? Und dann fängst du an, so ein bisschen zu recherchieren. Dann kommst du im Markt auch super viele Agenturen. Der Markt ist für uns Personaler sehr, ich würde sagen, unübersichtlich. Es gibt super viele gute Agenturen. Es gibt aber auch ganz, ganz viel Mist. Oder Menschen, die einem Mist erzählen könnten, ne? Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber wo setzt ihr da an? Wie unterstützt ihr uns oder wie enabled ihr uns Personaler? Weil wir ja meistens dann auch diejenigen sind, die dann intern versuchen müssen, einen CEO davon zu überzeugen, dass er jetzt dann wirklich glaubt, okay, jetzt investieren wir halt mal, ich nenne jetzt mal eine Zahl, 10, 15, 20.000 Euro im Jahr für Employer Branding, was für eine Firma sehr viel sein kann, aber auch für einen großen Konzern, der lacht sich darüber tot, ne? Deswegen ist das einfach nur eine Zahl daher gesagt. Aber wie kriegst du das hin, dass wir Personaler uns dann sehr confident, selbstbewusst führen und dann auf den CEO zu gehen und sagen, jetzt machen wir das genau so? Und die sagen dann auch, oh, ja, machen wir.
Das mache ich in der Regel sehr, sehr oft. Lustig, dass du das so sagst. Ich weiß nicht, ob man das so, man kann es vielleicht vergleichen mit so einer Anwaltsrolle, ne? Dass man irgendwie so ein bisschen, also erstmal, ich musste so gut wie keinen Personaler irgendwie überzeugen, ne? Also die Personaler wissen, was Employer Branding ist und warum man das braucht, ne? Ja. Das heißt, wir sind schon mal wirklich auf einer Ebene und wollen halt das Unternehmen beide irgendwie voranbringen, ne? So schon mal. Und ich biete ganz oft an, hey, hol mir doch mal deinen Vorstand, deinen Geschäftsführer, das Management mit, ne, an einen Tisch. Meistens ist das auch sehr, sehr schwierig. Wir versuchen es oft mit einem, wir nennen das Status Quo Workshop, wo wir im Prinzip sagen, hey, lasst uns alle mal an einen Tisch bitte zusammensetzen und wir schauen uns einfach mal an, was gibt der Arbeitsmarkt, was geben die Zahlen her, was gibt aber auch euer Auftritt her und wir analysieren das mal zusammen. So, dann haben die am Ende des Tages, haben die einen super Standing, super Ist- und Soll-Zustand selber erarbeitet, haben klare Handlungsempfehlungen, die wir ihnen mit auf den Weg geben und können danach entscheiden, hey, mag ich die Annette und finde ich Index cool und glaube ich das, was die mir erzählen und führt mich das zum Erfolg? Oder sage ich, hey, super, danke Index, spannender Einblick in alles, machen wir lieber alleine oder wir nehmen eine andere Agentur. Auch das ist völlig möglich, steht jedem frei. Hatten wir in der Tat zum Glück sehr, sehr selten. Aber so ein Workshop ist echt ein gutes Medium, um wirklich mal zu sagen, hey, wir müssen hier in die Zusammenarbeit gehen. Weil das tut mit Sicherheit immer ein bisschen weh, weil man immer noch mal eine Perspektive von außen bekommt und wieder auch echt sehr offen und transparent reingehen und sagen, was wir sehen und wie wir es bewerten. Und ich sage denen halt, okay, hey, wenn ihr das nicht macht, dann passiert das und das. Schaut euch eure Wettbewerber an, die machen schon, die sind auf dem und dem Level. Ihr seid hier so. Könnt ihr euch das leisten, das weiter so zu machen? Dann okay, dann, ne? Aber da helfe ich schon den Personalern. Ich frag die ganz genau, wo steht ihr denn? Was habt ihr auch schon versucht? Woran seid ihr vielleicht gescheitert? Mit welchen Personalmarketing-Instrumenten habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Was läuft nicht so gut? Lass uns das mal anschauen. Und nicht immer ist es übrigens das Employer Branding, was zum Ziel führt. Gerade jetzt bei so mittelständischen oder ein bisschen kleineren Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so viel Geld in den Markenaufbau investiert haben oder können. Da kann man dann auch mal schauen, okay, kriegt man vielleicht erstmal die Website ein bisschen mehr optimiert, kriegt man auch irgendwie Traffic auf die Seite, weil viele sagen mal, hey, du brauchst eine neue große Karriere-Website. Ja, davon hast du nicht viel, wenn die im Netz steht und nicht performt, ne? Also du musst dich auch irgendwie mit SEO beschäftigen, du musst dich mit Ads beschäftigen. Also und da gucke ich immer so ein bisschen erstmal, ist es überhaupt das Employer Branding, was hier zum Ziel führt? Was sind überhaupt die Ziele? Ne? Ja, also ja. So ganz klassisch, so hey, wie viel Personal wollt ihr überhaupt einstellen pro Jahr? Ne? Wie sind eure Fluktuationszahlen? Wo tut's denn? Also meine Frage ist immer, hey, wo tut's denn im Recruiting gerade am meisten weh?
Und was ist dann die Antwort?
Von den Personalern, das meiste. Das meiste ist, ja, wir kriegen nicht die richtigen Kandidaten, wir kriegen zu wenig bis gar keine Bewerbungen, die Qualifizierten sind nicht dabei. Dann frage ich immer, hey, wer soll sich denn eigentlich bewerben auf die Anzeige? Ne? Also ganz oft ist wirklich das Thema Stellenanzeige nach wie vor ein großes Thema.
Ja.
Man muss einfach sagen, ich erreiche ja eigentlich nur so 15% der Aktivsuchenden über Stellenanzeigen. Trotzdem ist es ein wichtiges Medium, ohne Frage. Aber wenn ich da einfach den Sachbearbeiter beispielsweise ausschreibe, da habe ich nicht viel Erfolg, ne? Oder wenn ich interne Positionsbezeichnungen nehme, die eben nicht dem Suchverhalten entspricht. Das heißt, da gehe ich dann in die Beratung rein, wenn ich merke, es sind wirklich einzelne Maßnahmen und man optimiert die erstmal. Schwieriger wird es wirklich, wenn du ein Unternehmen hast, was irgendwie am Arsch der Heide sitzt, ja, was irgendwie super unattraktiv ist, was an sich ein geiler Arbeitgeber ist und auch Automobilindustrie ist das beste Thema. Es gibt so viele Zulieferer, die für die Top-Marken arbeiten. Ja. Das weiß aber keiner. Hidden und alle Champions, sagen dann, ja, wir sind jetzt aber nicht VW und wir sind nicht Porsche. Da kann ich Sie schon mal beruhigen. Da will auch nicht jeder arbeiten. Ist nicht jeder so der Typ dafür. Ihr habt bestimmt echt USPs, die euch absolut einzigartig machen. Aber die muss ich ja wissen. Na, und dann gehen wir halt so in die Arbeit. Ich glaube, das ist so, das meiste ist so, uns kennt keiner. Oder wir haben ein negatives Image oder wir sind halt nicht so groß, wir haben nicht so viel Budget, wir bieten eigentlich nichts, was die anderen nicht auch bieten. Ne? Also und da muss man dann schauen, okay, dann lasst uns doch mal die Leute fragen, die bei euch arbeiten, warum die bei euch arbeiten und wo die in 5 Jahren sind, auch noch bei euch oder woanders. Und dann hat man aber ehrlicherweise ganz oft den Weg der HR-Prozessberatung mit drin, wo man dann wirklich schaut, okay, man hat natürlich ein Problem, wenn man mit den Fokusgruppen arbeitet und viele sagen, boah, also ich sehe mich in 5 Jahren völlig woanders.
Wie auskunftsfähig sind die Personaler dir gegenüber, was so die Klassiker angeht, wie Zahlen, Daten, Fakten? Also als Beispiel jetzt mal einen ENPS-Score, also Employee Net Promoter Score, um die Mitarbeiterzufriedenheit ein Stück weit darzustellen oder auch als KPI eine Fluktuationsquote. Ist das etwas in deiner Beobachtung, was dir Personaler direkt auf Knopfdruck liefern oder wo die erstmal gefühlt ein Dreivierteljahr brauchen, bis sie dir da mal ein paar Zahlen rüberwachsen lassen?
Ja, das ist eher so Glaskugel. Ah. Also so Gefühl, ne, so ungefähr. Aber Zahlen begegnen mir in der Regel also fast gar nicht. Ne? Mhm. Also es gibt einige, die wirklich eine Fluktuationsquote noch benennen können. Das ist, glaube ich, ein KPI, was sie noch ganz gut im Griff haben. Aber so wirklich erfassen die Gründe, warum die Leute weggehen, warum die gar nicht erst anfangen oder wie die Fluktuation ist mit den Leuten, die unterschrieben haben, aber gar nicht erscheinen. Ne? Ja. Time to hire, cost per hire, wird alles nicht erhoben. Mitunter liegt es aber nicht unbedingt nur an den Personalern, sondern halt auch, ne, die kriegen die Software nicht, die gut wäre dafür, die haben CRM-Systeme, die nicht wirklich mit allem im Unternehmen kooperieren sozusagen, wo es viele Schnittstellenthematiken gibt, die haben beispielsweise kein Analytics-Tool, womit sie arbeiten, die kriegen das gar nicht durch, ne, gibt dann auch viel Datenschutzproblematiken, kann man ja alles lösen, gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Anbieter, die wirklich gute Lösungen haben. Definitiv. Aber da gibt's, glaube ich, kein Überblick, wo man auch mal weiß, ich glaube, die sind da so ein bisschen lost, was gar nicht böse gemeint ist, sondern auch wieder daran liegt, ich meine, was, ne, also der klassische Personaler, der kriegt ja keine Ausbildung im, wie erhebe ich vernünftige KPIs, mit welchen Tools, wie mache ich das, ne? Das macht er im Prinzip alles nebenbei. Und dafür bin ich der Meinung, bräuchten die viel mehr Ressourcen und auch Zeit, sich damit zu beschäftigen und auch das Standing im Unternehmen, um auch so die Wichtigkeit darzulegen. Weil kein Vertriebsleiter würde einen Vertrieb aufziehen ohne Vertriebscontrolling oder ein Produkt einführen, ohne den Markt zu kennen. Und das finde ich so Wahnsinn, weil Personal ist einfach die Ressource, die ein Unternehmen braucht, um erfolgreich zu sein. Und da im Endeffekt, da bin ich dann wieder so, wo ich sage in der Beratung so, boah, ich habe da einfach eine mega Leidenschaft für. Und ich denke mal, Leute, ihr müsst das doch aber alles wissen, weil ihr müsst doch wissen, warum die Leute nicht bei euch anfangen, sondern bei
der Konkurrenz. Das wissen die Leute aber nicht. Das ist interessant, dass wir das an der Stelle jetzt herausarbeiten, weil du jetzt auch gerade nochmal den Link in Richtung Vertrieb, Sales auch gebracht hast. Ich bin da vorhin schon drauf gekommen und würde da gerne nochmal einmal einen Schritt zurückgehen. Denn du hast davon gesprochen, einen Benchmark zu anderen Unternehmen zu machen. Im Vertrieb nennt man das eigentlich Battle Cards. Also mit anderen Worten, wo sind wir der Konkurrenz eine Nasenspitze voraus und wo im Vertriebsprozess versuchen wir genau das herauszuarbeiten? Und wenn wir merken, dass wir da nicht gegen die Konkurrenz anstinken können, dann lassen wir es auch, weil das ist alles vergebene Liebesmüh. Und ich glaube, da bin ich wieder bei meinem grundsätzlichen Thema gegenüber unseren HR-Lern. Manchmal fehlt das Fundament, dass man auch solche Zahlen, Daten, Fakten nicht ausarbeiten kann. Aber dahinter würde ich mich ungerne verstecken wollen, weil es lässt sich eine Fluktuationsquote auch mit Excel berechnen. Und ich habe jetzt noch keinen Personaler gesehen, also ich kann mit Excel nicht wirklich umgehen. Meine Frau wird sich jetzt totlachen, ja, die kann das wesentlich besser als ich. Aber ich kann die simplesten Dinge, kann ich dann schon. Und normalerweise hat jeder Rechner genau dieses Paket, dass man damit arbeiten kann. Aber leider ist es dann oftmals in der Außenbetrachtung immer noch so, dass wir uns dahinter verstecken, ja, wir haben ja nichts. Ja, wir bekommen ja nichts durch. Das ist kein Wunder, wenn ihr euren Mehrwert nicht darstellen könnt, dann wird das auch nichts. Aber es ist spannend, weil du hast eingangs der Episode nämlich diese Zahlen, Time to hire, Cost per hire. Leute, an die Personale jetzt mal wirklich, wir sind ja hier unter uns. Das ist mittlerweile Grundlage, ne? Das ist wirklich, ich würde es schon fast so weit formulieren, also wenn ihr das nicht drauf habt, das wirklich auf Knopfdruck, und ich meine jetzt nicht, dass man euch nachts um 3 Uhr weckt, das ist unverschämt, aber dass wenn in der Firma der CEO in der Tür steht und sagt, du sag mal Stefan oder Annette, was war denn im letzten Quartal nochmal unsere Fluktuationsquote, dass wir nicht in Panik verfallen, sondern dass wir sagen können, lieber CEO, passen Sie auf oder pass auf, gib mir eine Viertelstunde, ich rechne das eben nach, dass die Zahl valide ist, komme ich wieder auf dich zurück. Ist das für dich okay? Ja, ist okay, ich brauche das eh erst morgen. So, das ist, aber wenn diese Grundlagen nicht stimmen, brauchen wir natürlich auch nicht mit so einem Thema wie Employer Branding dann kommen, ne?
Ich glaube, Stefan, danke, du sprichst mir aus der Seele, weil genau das ist es nämlich. Wie soll man ernst genommen werden, wenn man hingeht zu seinem Vorstand und sagt, hey, ich brauche jetzt Summe X, weil ich will jetzt so ein Employer Branding machen? Und der sagt, ja, auf welcher Grundlage denn? Ja, wir kriegen nicht die richtigen Bewerber. Ja, okay, wie viele kriegen wir denn?
Genau.
Ja, keine Ahnung. Ja, wie lange brauchst du denn, um deine Stellen zu besetzen? Was kostet denn das überhaupt? Und wenn du dann natürlich nicht auskunftsfähig bist, dann ist das nicht glaubhaft, ne? Und auch die Rolle von HR, deswegen wird man ja oft manchmal so ein bisschen in Anführungszeichen vom Business belächelt.
Ja, nicht nur in Anführungszeichen, Annette, man wird da belächelt. Ja.
Es ist so, aber die Zahlen sind ja da und es ist ja auch keine Hexenwissenschaft, die zu erheben. Ne? Also das heißt, wir haben uns auch relativ gut drauf spezialisiert zu sagen, hey, wir beraten dich eben nicht nur als Anwalt, wie du Employer Branding durchkriegst von oben, sondern auch, hey, wie du selber auch den Need bestimmen kannst, dass du das einfach brauchst und dass du auch irgendwie eine klare Personalplanung machen kannst. Wie viel Personal willst du einstellen? Weil erst dann kannst du ja überhaupt auch beurteilen, ja, brauche ich jetzt einen Stepstone? Ne, ist da meine, ne, also ich, nur weil ich bei Stepstone buche, heißt ja nicht mehr, dass meine Zielgruppe da unterwegs ist. Das heißt, ich muss mich wirklich mit all den Facetten auch intensiv auseinandersetzen. Und dafür gibt's ja auch Agenturen wie uns, die helfen. Weil, ne, wenn man das nicht jeden Tag macht, klar, woher soll man das wissen? Aber wenn ich meine Stelle jetzt irgendwie schon 2 Jahre lang als Daueranzeige bei Stepstone habe und ich kriege keine Kandidaten, dann liegt es vielleicht an was anderem. Dann liegt es vielleicht nicht an der Plattform, sondern vielleicht an der Art der Anzeige, aber vielleicht eher, dass die Leute, die mich gar nicht finden oder auf die Anzeige klicken und sagen, what? Nee, auf gar keinen Fall, das mache ich sofort wieder zu, weil ich habe dann erstmal irgendwie 20 Sätze zum Unternehmen, was mich sowieso nicht interessiert. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da machen soll und dann kriege ich keine Benefits und da soll ich arbeiten. Nee, habe ich keinen Bock zu, bin ich wieder weg.
Ne? Ich komme nochmal zurück auf das fiktive Gespräch, was wir gerade mit dem CEO so ein Stück weit gebaut haben, wo du dann weiter drauf eingestiegen bist. Wenn unsere Antwort dann auf die Frage des der CEO ist, ja, machen alle anderen ja auch. Ja, dann müsst ihr eigentlich direkt welche mit dem Knüppel bekommen, weil das ist genau das, also überspitzt gesagt, soll niemand machen. Also bitte jetzt nicht irgendwie im Unternehmen rum, der Stefan hat im Ja-Klar-Podcast gesagt, ich darf einen Knüppel rausholen. Nee, bitte, bitte nicht. Es ist immer im übertragenen virtuellen Sinne gemeint. Aber dann haben wir es auch nicht wieder, dann haben wir es auch nicht verdient, weil ein CEO hat tatsächlich wahrscheinlich die geringste Aufmerksamkeitsspanne im gesamten Unternehmen. Warum ist das so? Trägt die Gesamtverantwortung, ist mit ganz vielen verschiedenen Stakeholdern im Austausch, muss die immer bei Laune halten. Und wenn wir Personaler dann mit unseren, ich nenne es jetzt mal überspitzt, blumigen Employer-Branding-Themen um die Ecke kommen, in aller Regel hat die Person, die diese Position bekleidet, kein Ohr und Auge dafür. Und wenn wir dann auch noch mit abgedroschenen Argumenten kommen, die sofort auseinandergenommen werden können, dann haben wir es auch nicht wirklich besser verdient. Das meine ich mit dem Klüppel. Viel besser wäre die Antwort, ja, schau mal, lieber CEO, also wir haben jetzt hier kurz einen Workshop gemacht mit der Firma Index beispielsweise und haben Folgendes herausgearbeitet. Das ist mein One-Pager, das ist die Entscheidungsgrundlage, da kannst du dir die KPIs ziehen. Willst du mal sehen? Oh, da steht, also ich bin jetzt wieder der CEO, oh, da stehen Zahlen drauf. Ernsthaft?
Verstehe ich.
Wir haben eine Fluktuation von 25%. Das heißt ja im Umkehrschluss, alle 4 Jahre ist das Personal hier neu. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Vielen Dank dafür. Nee, also das ist ja viel zu teuer. Also das kann man sich ja leicht ausrechnen. Und dann bist du, wenn du den Punkt geschafft hast, ist der ganze andere Rest ist dann relativ einfach. Weil wenn das kapiert ist, rennt dieser CEO sofort zu seinem CFO und sagt, du sag mal, haben wir eigentlich noch irgendwo ein bisschen Pufferbudget? Weil ich glaube, das Thema ist jetzt gerade wirklich dringend. Ich möchte nicht nochmal 25% Mitarbeiter finden. Die ganze Kompetenz und so. Also es kommt dann wirklich drauf an, wie der erste Aufschlag dann auch ist. Das ist im Tennis übrigens genauso.
Ja, definitiv. Es ist einfach enorm wichtig, da wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten zu kommen und wirklich das auch zu belegen. Und es ist ja klar, der Fachkräftemangel ist ja da, die fehlen ja die Leute. Und dann muss man im Prinzip auch sagen, also gerade bei so einer Wettbewerbsanalyse, ne, du sagtest jetzt gerade, oh, das machen alle anderen, das müssen wir auch machen. Es gibt ja auch den Umkehrschluss zu sagen, hey, guck mal, das machen irgendwie alle, wir stechen überhaupt nicht hervor. Wir müssen jetzt da wirklich mal ein bisschen investieren und auch mal wirklich eine Kreatividee machen. Ja. Es gibt so viele Kunden von mir, die finden, wenn man fragt, so was ist denn so eure Lieblingskampagne, die ihr so im Kopf habt, ne? Kommt lustigerweise meistens keine Employer-Branding-Kampagne, sondern ganz klassisch die BVG oder die BSR. Na, also in der Regel die BSR-Kampagne, die finden alle großartig. Oder die
BSR nochmal kurz für uns, die Abkürzung nicht kennen?
Ah ja, sorry, das sind die Berliner Stadtreinigung. Ja. Sorry, die haben ganz, ganz viele, also die haben ihre eigenen Werbeträger genutzt, wie ihre orangen Müllkästen, die überall angebracht sind, aber auch ihre Reinigungsfahrzeuge und haben extrem eine coole Copy drauf geklatscht, super witzige Sprüche und das wird super gut wahrgenommen. Es war natürlich eigentlich als Imagewerbung konzipiert, die dann aber so ein bisschen, ne, und auch da wieder positives Unternehmensimage, ne, die Unternehmensmarke ist nicht losgelöst von der Arbeitgebermarke, ganz im Gegenteil, hängt immer eng miteinander zusammen. Und wir fragen deswegen auch immer, wie mutig bist du als Unternehmen? Ne? Mhm. Von der Skala von 1 bis 10, wie mutig bist du? So, und dann kann man, ne, und dann gibt's immer, also wir arbeiten in der Kreation immer mit verschiedenen kreativen Leitideen, mit Ausprägung, ne, so solide, ne, witzig, humorvoll und eine, die meistens wirklich so ein bisschen over the top ist. Und dann gucken wir je nachdem, ne, wenn natürlich einer sagt, er ist eine Mutigkeitsskala 8, dann kriegt er keine solide Lösung, ne? Weil das bringt ja nichts, ne? Aber wenn man dann einfach auch mal vom Benchmark gesprochen, da haben wir vorhin ein bisschen Zeit für gehabt, wenn man einfach mal wenn ich die Unternehmenspositionierung nur nehme, ne? Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich bla bla bla, ne? So, da bringe ich immer eine Folie mit, das mache ich dann bei der Arbeitgeberpositionierung auch, bringe da ein paar Positionierungen mit, nehme die Logos weg und sage, okay, wissen Sie, von wem das ist? Ne? Oder wenn mir jemand sagt, so, hey, wir haben doch schon eine total gute Beschreibung, wer wir als Arbeitgeber sind, habe ich gesagt, okay, wie ist denn die IVP? Wie lautet die denn?
Ja, EVP, wieder eine Abkürzung, Entschuldigung, Annette. Sorry? Employer Value Proposition, weil ansonsten kommen die Nachfragen wieder. Stefan, sind schon wieder so viele Abkürzungen drin.
Ja, es macht doch Sinn, dieses ganze verenglischte Marketing. Sorry dafür, das ist so tief in der DNA mittlerweile verwurzelt. DNA, einfach, ne?
Das kennt jeder.
Ne, also ganz klassisch das Arbeitgeberversprechen. Ne? Was verspreche ich jemand, der bei mir arbeitet und halte ich das auch? Ne? So, und wenn das halt so formuliert ist, wie das jeder andere macht, dann bin ich auch nicht einzigartig und dann unterscheide ich mich auch nicht. Und diese Allgemeinplätze, wir kennen das auch, das ist leider, das muss ich bringen, dieses Beispiel, weil ich verstehe es bis heute nicht. What is ein dynamisches Arbeitsumfeld? Heißt es, ich habe morgen meinen Job wieder verloren? Heißt es, ist so ein Sharing, dass ich keinen festen Arbeitsplatz habe? Ne, und auch diese leistungsgerechte Vergütung. Leute, wenn ihr was mit Vergütung reinschreibt, schreibt die rein. Oder sagt, was genau das ausmacht. Aber kein Kandidat kann sich dann, das ist einfach Platzverschwendung. Im Print würde das übrigens kein Mensch machen, weil da jede Zeile Geld kostet. Ja, würde keiner reinschreiben, wenn es keinen Mehrwert hat.
Das ist wirklich, das ist dann am Ende des Tages viel, viel Bullshit-Bingo, was man dann auf Webseiten, was man in Stellenanzeigen auch findet. Du hast vorhin das Wort Versprechen in den Mund genommen. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig an dieser Stelle mal zu sagen. Denn jeder im C-Level ist ja auch für etwas Bestimmtes angetreten. Und zwar nicht, es gibt die auch, die nur Geld verdienen wollen, das merkt man aber relativ zügig, sondern die wollen ja eine Unternehmung weiter voranbringen. So, und da gehört natürlich dann auch Mut dazu, so wie die Berliner Verkehrsbetriebe oder auch in Berlin die Stadtreinigung. Ne? Bin immer mal wieder in Berlin unterwegs und denke mir, wie geil ist das denn? Wie authentisch ist das denn auch? Weil das ist dann am Ende des Tages, glaube ich, auch mit Blick auf die Uhr und zum Ende unserer Episode, diese Authentizität führt dazu, dass die Leute anfangen, Vertrauen in die Marke zu bekommen. Und ich glaube, das ist die Währung im Employer Branding, auf die mehr und mehr eingezahlt werden muss, ne? Und Vertrauen besteht halt eben nicht nur aus, spätestens seitdem Francis Frey diesen mega geilen TED-Talk gemacht hat, wo daraus das eigentlich alles besteht, sondern du musst auch als Firma empathisch sein. Wie kann man das machen? Das ganze Thema Logik. Logisch muss es natürlich auch irgendwie sein, ne? Alles andere, wenn da irgendwo der logische Bruch drin ist, und das sehe ich auch ganz oft bei Kampagnen, dann macht das keinen Sinn. Ein finales Beispiel dazu: Du sprichst deine Kandidaten, Kandidatinnen im Du an und der Recruiter ruft dich an und fängt mit dem Sie an. Das ist, glaube ich, Annette, vielleicht kurzes Statement dazu, das ist immer noch hochgradig vertreten, oder?
Absolut, weil die Leute nicht wissen, wie macht man das, Höflichkeitsformen. Ich meine, in Englisch macht sich da keiner Gedanken, ne? Das ist so, das ist vielleicht auch ein bisschen dieses Verkopfte, ne? Manchmal ist es aber auch schwer, wir haben ja viel Gesundheitswesen auch, ne? Und da ist es einfach, die Ärzte siezen sich einfach untereinander. Das hat so ein bisschen, ne? Ja. Aber man muss halt gucken, ich gebe da immer so die Antwort, es ist wichtig, was die Unternehmenskultur sagt. Wie geht man miteinander um? Ne? Und wenn man sich natürlich überall sieht, dann kann ich auch nicht die Leute im Du ansprechen, weil die kommen ja, die denken ja, die sind im falschen Unternehmen und gehen ja, rückwärts genau. Gleich wieder raus. Ne?
Ja, genau. Das stimmt.
Was mir, glaube ich, noch extrem wichtig ist, ist zu sagen, im Employer Branding, es geht halt um Kommunikation, ne? Schlicht und ergreifend. Das ist halt einfach wichtig, was die Leute über dich als Arbeitgeber und als Unternehmen erzählen. Ne? Und daraus wird dann im Prinzip das Image gebildet. Und wir haben ganz viel darüber geredet, wie das entsteht, wie man das macht, wie man da herangeht. Aber mir ist noch ganz wichtig, diese Candidate Journey, diese Kandidatenreise, ne, mit den, also ist alles in Englisch, Touchpoints und so, ne, egal. Ich komme mit den Kandidaten in Kontakt auf verschiedenen Wegen, ne, so. Und ich stelle die Leute ein oder auch nicht, die reden über mich. Aber so das Thema Talent Placement ist bei uns total wichtig, ne? Also dieses Outplacement, wie man sich auch von Mitarbeitenden trennt. Und das gehört für mich ganz zwingend zum Employer Branding mit dazu, dass man eben auch sich Zeit nimmt und sagt nicht, oh ey, der Typ ist so bescheuert, der will gehen, sondern den halt vernünftig zu begleiten und ihm zu sagen, hey, hier, guck mal, wir helfen dir als Arbeitgeber auch wieder was Neues zu finden. Ja. Ne? Ja, und ja. Wir gucken, dass wir uns gut von dir trennen, so dass der eben rausgeht und sagt, hey, ich habe bei dem Unternehmen X, da war ich jetzt 3 Jahre, war aber nicht alles Gold, was glänzt, war aber eigentlich war es ganz okay, die sind gut mit mir umgegangen, ne? Also für mich persönlich ist es jetzt nichts mehr, ich bin aus den Gründen gegangen, aber ruf da mal an, ich glaube, das ist ein guter Arbeitgeber.
Das ist interessant und wichtig zugleich, dass du das zum Schluss der Episode erwähnst, weil wenn ich mit meinen MitarbeiterInnen im Austausch bin und wir über Offboarding-Prozesse sprechen, dann kommt von mir ganz oft, im Offboarding erkennst du den wahren Charakter der Leute. Und das drehen wir jetzt mal ein bisschen um. Wenn ihr Kandidat irgendwo seid oder Kandidatin, dann erkennt ihr tatsächlich, oder ihr seid irgendwo in der Unternehmung, dann erkennt ihr im Offboarding auch ganz, ganz schnell den wahren Kern der Unternehmung, und zwar die Kultur. Da spiegelt sich sehr, sehr viel wider. Aber darüber können wir eine ganz eigene Episode bauen. Annette, ich danke dir für die vielen sehr guten Ausführungen, auch für die konkreten Beispiele, die wir in diesem Podcast jetzt mit drin hatten. Das hat Freude bereitet. Ich wünsche dir an der Stelle noch ein schönes Wochenende. Wir haben es nämlich am Freitag. Und hoffentlich auf bald im Ja klar Podcast.
Hoffentlich auf bald. Danke, Stefan, dafür. Hat Spaß gemacht.
Danke dir, Annette. Ciao.
Tschüss.